0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Heute spreche ich mit jemandem, die sich täglich um ein Thema kümmert, über das wir viel zu selten sprechen. Einsamkeit im Alter. Und meine Gästin heißt Biggie und sie arbeitet als Koordinatorin beim Verein Freunde alter Menschen e.V. Ein Verein, der Menschen zusammenbringt, die sonst vielleicht nie begegnet wären. Alte Menschen, die einsam sind und Freiwillige, die ihnen Zeit und Nähe schenken. Wir reden heute über Freundschaft, über das Älterwerden, über Begegnungen, die bleiben und darüber, warum ein einfacher Besuch manchmal mehr verändern kann, als man sie denkt. Hallo Biggie! Biggie, magst du dich zu Beginn kurz vorstellen und erzählen, wie du zu Freunde alter Menschen gekommen bist?
Ja, hallo und ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, wie bin ich zu Freunde alter Menschen gekommen? Genau, also ich selber habe mich nach dem Studium neu orientieren wollen. Ich habe vorher im Lektorat gearbeitet und war nie so ganz nah am Menschen dran, war aber im Ehrenamt ganz, ganz viel am Menschen dran. Ich habe viel im sozialen Bereich gestemmt, geleistet, viel im Naturschutz und wollte dann eigentlich mein Ehrenamt zum Hauptamt machen und wollte dann auch wieder umziehen. Ich habe vorher in Regensburg gearbeitet und studiert und dann dachte ich mir so, ich will zurück in meine Heimatstadt Hamburg und habe dann so geschaut, was für Stellen gibt es eigentlich im Hauptamt und bin dann bei Freunde alter Menschen gelandet. Das war im April 25, also diesen Jahres.
Das heißt, für dich war Engagement und Ehrenamt etwas, was dich schon früh begleitet hat?
Ja, tatsächlich während meiner Jugend schon habe ich viel gemacht. Bin dann ja in unterschiedliche Themen reingerutscht, wie das so ist. Ne? Also vielleicht auch mit ein bisschen jugendlichen Leichtsinn erstmal rangegangen. Ganz viel im Naturschutz eben und dann eben in der Intersektion auch viel mit Menschen gemacht tatsächlich. Also viel im Bereich der Antidiskriminierung dann. Gerade dann auch zu meinen Studienzeiten, da habe ich ein studentisches Referat geleitet, das sich eben mit Antidiskriminierung beschäftigt hat. Das hat mich auch immer sehr stark politisiert, muss ich sagen. Und hat auch nochmal diesen Gerechtigkeitssinn, den ich glaube ich schon von klein auf habe, nochmal sehr viel stärker entfacht. Und ja, so bin ich halt reingekommen.
Wie würdest du denn sagen, bist du zu deinem ersten Ehrenamt gekommen? Das klingt ja, als hättest du dich schon lange begleitet und auch von klein auf, als wärst du etwas in die Wiege gelegt. Wie kam es, dass du überhaupt zum Ehrenamt gekommen bist?
Also ich glaube, ich habe schon früh einen Sinn dafür entwickelt, dass es Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt, dass Menschen wehgetan wird. Ne? Also ich glaube wirklich so dieses Profane, was jedes Kind irgendwie auch sagt und in Freundebücher schreibt, ich mag keinen Krieg, ich mag keinen Streit. Und ich habe früh gesehen, okay, es gibt Menschen, denen wehgetan wird. Ich selber habe eine Fluchtgeschichte in meiner Familie. Mir war also so das Thema Krieg irgendwie schon sehr nah auch mit dabei und ich habe festgestellt, okay, es gibt ganz viele Ungerechtigkeiten auf der Welt, ganz, ganz früh und das hat mich fuchsig gemacht. Und ich glaube, so die ersten Sachen, die ich dann gemacht habe, war dann, ich habe aufgehört, tierische Sachen zu essen, schon im Kindesalter, habe dann so gewisse Sachen erstmal weggelassen, habe mich dazu für Tiere stark gemacht, weil ich so dachte, die können nicht sprechen. Also es braucht da irgendwie Leute, die so ein bisschen Fürsprecher sind. Und das war, glaube ich, so das Erste. Und dann ist vom Tierschutz auf Naturschutz nicht weit. Und dann dachte ich mir aber auch so, im Naturschutz geht es ja auch darum, nicht nur Tieren zu helfen, sondern auch den Menschen. Ich habe mich damit nochmal sehr stark so den Menschen zugewandt. Und genau, habe mich dann einfach immer weiter politisiert und bin letztendlich bei Freunde alter Menschen gelandet und arbeite jetzt mit Senioren. Das ist auch eine riesige Gruppe. Ne? Also Abermillionen Menschen sind eben 65 oder älter und ich habe das Gefühl, sie werden vergessen. Und das fuchst mich auch so ein bisschen an und motiviert mich auch tatsächlich dran zu bleiben und zu sagen, wir haben hier eine riesengroße Gruppe, die gesehen werden muss, die gehört werden muss und deshalb streite ich auch sehr leidenschaftlich für sie.
Mhm. Erinnerst du dich noch dran, wie du das erste Mal vom Verein gehört hast?
Das war tatsächlich, als ich mich dann beworben habe für unterschiedliche Stellen. Und habe dann mir die Webseite angeschaut von Freunde alte Menschen und dann dachte ich so, cool, dass es sowas gibt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gut, ich kannte es auch aus Regensburg nicht. Freunde alte Menschen gibt es in 5 deutschen Städten, also in Hamburg, in Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Und ja, ich dachte einfach, cool, dass es sowas gibt. Also es braucht diese Vernetzung, es braucht diesen Dialog. Wir sprechen ja auch viel davon, dass die Menschen vergessen haben, zu diskutieren, zu kommunizieren. Und ich denke, das, was Freunde alter Menschen macht, ist eine dieser Ansätze. Ne? Also ins Gespräch zu kommen, zueinander zu finden, sich zuzuhören, Zuwendung zu zeigen. Also ich denke, das ist so ein wichtiger Baustein.
Und wenn du jemand in einem Satz erklären müsstest, was du da eigentlich machst, wie würde der Satz lauten?
Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen platt ausgedrückt. Ich helfe einsamen alten Menschen dabei, weniger einsam zu sein.
Und für alle, die den Verein noch nicht kennen, was steckt hinter eurer Idee?
Ja, also die Geschichte geht zurück auf das Nachkriegsende des Zweiten Weltkrieges und sie entstand in Frankreich. Da hat ehemaliger Soldat, der aus gutem Hause kam, der ist dann zurückgekehrt und hat dann eben festgestellt, oh, viele meiner Kameraden, meiner Freunde sind gefallen. Wer ist da? Es sind noch viele Frauen zurückgeblieben. Viele ältere Frauen natürlich auch, beziehungsweise natürlich aller Altersschichten. Viele sind auch verarmt zurückgeblieben und er hat dann erstmal Anlaufstellen geschaffen, wo dann gerade auch diese Frauen genährt werden, zugehört wird. Und mit im Laufe der Jahrzehnte und der Jahre war vielleicht so das Thema der Armut weniger relevant, immer noch präsent auf jeden Fall. Aber so der Aspekt der Nähe, der Freundschaft, der Zuwendung, der war noch massivst vonnöten. Und so entstand diese Idee in Frankreich. Und Anfang der 90er Jahre schwappte auch die Idee nach Deutschland über. In Berlin gibt es den Standort seit 1991. In Hamburg sind wir seit 2014 mit dabei und die Idee ist, dass Freiwillige sich engagieren für ältere Menschen, die sich einsam fühlen, die Redebedarf haben, die gesehen werden möchten, die gehört werden möchten. Und genau, ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne und eine sehr wichtige Sache.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie bringst du die Menschen miteinander in Verbindung? Und was passiert da eigentlich genau?
Das ist auch eine sehr schöne Frage, weil wir natürlich einen gewissen Clash haben, dass junge Menschen viel online sind und ältere Menschen in ihren Wohnungen sind, oft die Online-Welt auch nicht verstehen oder nur einen Teil davon verstehen. Und es ist ein bisschen auch eine Herausforderung, beide zusammenzuführen, so jüngere Menschen, die sich freiwillig engagieren und Lust haben, und ältere Menschen, die Bedarf haben. Also das ist auch eine große Herausforderung tatsächlich. Und der Erstkontakt seitens der älteren Menschen ist meistens per Telefon, dass sie durch Zufall vielleicht in der Arztpraxis auf unseren Flyer gestoßen sind. Oder es gibt auch Projekte hier in Hamburg, die dafür sorgen, dass ältere Menschen sich weniger einsam fühlen. Also so die Hamburger Hausbesuche, die darüber informieren, was für Unterstützungsangebote es gibt für Menschen über 80. Genau. Oder auch über Pflegedienste erfahren dann ältere Menschen von uns, kriegen mal ein Flyer mit und fassen sich dann ihr Herz und rufen an. Das ist natürlich auch eine riesige Hürde, das darf man nicht unterschätzen. Und ich bin wirklich dankbar für jeden Kontakt per Telefon. Und ich muss auch sagen, ich bin unfassbar stolz auf die Menschen, die sich dann trauen, vorbei. Also ne, manche kommen auch vorbei, aber die meisten rufen eben an und sagen, ihr sprecht mich an, genau, können wir da was machen? Und der Kontakt seitens der Freiwilligen erfolgt meistens online, die dann uns auf Social Media entdeckt haben, die vielleicht auch mal einen Flyer gesehen haben oder auch ganz viel über Freiwilligenbörsen, die dann unseren Auftritt gesehen haben, die informiert wurden und sich dann gedacht haben, ach cool, das würde ich mal gerne machen. Ich vermisse vielleicht meine Großeltern, weil die verstorben sind, weil die in einer anderen Stadt wohnen. Es gibt Menschen, die ihre Eltern gepflegt haben und dann auch gemerkt haben, oh, das Thema Einsamkeit im Alter ist präsent. Und die dadurch vielleicht auch noch ein bisschen versuchen, was in sich zu heilen. Genau, also es gibt ganz viele Motivationsgründe und Wege, warum noch Freiwillige zu uns stoßen. Und dann ist der erste Kontakt seitens der Freiwilligen über den Infoabend. Da informieren wir, was für Engagementmöglichkeiten es gibt. Ich kann auch gerne gleich dazu noch was sagen. Und wenn die Freiwilligen dann meint, ach, das klingt irgendwie ganz nett, ich kann mir da was vorstellen, dann reichen sie ein paar Unterlagen ein, darunter auch ein erweitertes Führungszeugnis. Das ist uns ganz wichtig. Das ist auch etwas, was wir unseren alten Freunden versprechen, dass wir nicht Hinz und Kunz zu denen schicken, sondern dass wir natürlich auch vor Ort die Freiwilligen ein Stück weit kennenlernen und dass wir auch eben schauen, dass die Freiwilligen ihnen passen. Wenn die Unterlagen eingereicht sind, dann gibt es ein Erstgespräch, entweder mit mir, meiner Kollegin oder mit jemandem aus unserem ehrenamtlichen Team. Und dann lernen wir die Freiwilligen noch ein bisschen kennen, machen uns ein paar Notizen. Und dann können die Freiwilligen sich eine ältere Person aussuchen. Denn wir lernen auch die älteren Freunde kennen und laden dann ein anonymisiertes Kurzprofil über die älteren Freunde hoch. Und darauf haben dann die Freiwilligen Zugriff, die dann fest bei uns mit dabei sind und können sich dann quasi so ein bisschen wie bei einer Dating-Plattform ihren alten Freund oder alte Freundin raussuchen. Und wenn wir dann von der Koordinationsseite der Meinung sind, ach, das könnte ganz gut klappen, dann sorgen wir dafür, dass die sich treffen, in der Regel bei der älteren Person zu Hause. Dort lernen sie sich dann ein Stündchen kennen. Wir von der Koordinationsseite sind eben auch dabei, schauen, dass sie ins Gespräch kommen. Und wenn alle das Gefühl haben, das passt ganz wunderbar, dann können die direkt an Ort und Stelle oder sie können auch noch mal in der Nacht drüber schlafen, ihre Nummern austauschen. Und dann geht die Freundschaft los.
Und du hast es gerade mit so einem Dating und Matchmaking verglichen. Wie sorgt man denn dafür, dass man einen guten Rahmen schafft für so eine Begegnung?
Das ist eine super gute Frage tatsächlich. Also zum einen schauen sich ja die Freiwilligen die Kurzprofile an und sehen dann vielleicht, ach, die Person hat mal Gedichte geschrieben, da will ich mehr drüber erfahren. Oder es gibt andere Gemeinsamkeiten. Das ist so der Weg und auch die älteren Freunde erfahren kurz, bevor wir sie dann miteinander matchen, auch etwas über die freiwillige Person. Wir erzählen dann am Telefon, das ist Person XY, er oder sie ist so und so viele Jahre alt, macht das und das, hat diese und jene Hobbys, können Sie sich das vorstellen? Also beide kriegen schon vorab voneinander etwas mit und können dann eben Ja oder Nein sagen. Und tatsächlich, meiner Erfahrung nach, muss man dann bei dem Matching nicht mehr so viel machen. Also entweder die Sympathie ist schon relativ früh da oder nicht. Und wenn sie nicht da ist, das kann auch manchmal sein, dass die Personen erstmal ein bisschen schüchterner sind, ne? Oder auch gerade wenn die ältere Person schon länger einsam ist und vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht nicht verlernt hat, aber so ein bisschen unbeholfener ist im Sozialen oder vielleicht auch schon längere Zeit nicht mehr mit Jüngeren Kontakt hatte, dann macht man sie gemeinsam auf die aufmerksam auf die Gemeinsamkeiten. So, das ist ein ganz guter Weg, dass man tatsächlich sagt, na, also sie, Frau, so und so, sie haben vielleicht mal Gedichte geschrieben. Oder sie können nähen oder basteln und dann sagt man, ja, und der Freiwillige oder der Freiwillige, der hat dieses und jenes Interesse. Und so entsteht ganz schnell irgendwie eine Gemeinsamkeit und darüber kann man sich dann austauschen.
Gibt es so Tipps, die du den Freiwilligen oder den älteren Menschen mitgibst für das erste Kennenlernen?
Also wir haben so einen kleinen Leitfaden für unsere Freiwilligen, den schicken wir das zu. Da gibt es so ein paar Tipps, aber auch ein paar Tipps in Richtung Abgrenzung. Also wir sagen ja, das ist ein freundschaftlicher Dienst, in Anführungsstrichen. Also es geht nicht darum, pflegerische Leistungen zu tätigen oder zu Ärztinnen zu begleiten, sondern es geht wirklich darum, Zeit miteinander zu verbringen und eine Freundschaft aufzubauen. Und das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Und da können auch mal die Gespräche sehr tiefgründig sein und genau auch sehr vielleicht auch emotional sein. Manchmal brechen auch beim Erstkontakt schon gewisse Sachen auf, die man auch auffangen muss. Genau. Und dieser Leitfaden, also zum einen geht es ja auch darum, dass man sich so ein bisschen abgrenzt. Ja, also wenn man irgendwie merkt, oh, der Freundschaftsaspekt kommt ein Stück weit zu kurz. So, man wird doch irgendwie angerufen, weil man ein Auto hat und irgendwie Einkäufe tätigen soll oder so, dann ist es nicht das, was eigentlich sein soll. Also das steht nochmal drin tatsächlich in den Tipps. Oder auch sowas, dass man den Zweit- oder Drittschlüssel der Wohnung nicht annehmen soll. Aber es steht auch sowas drin, ne? Dass man eben auf Gemeinsamkeiten eben eingeht, dass man andere Personen eben ausreden lässt. Also so ein paar Grundsätze stehen da natürlich drin. Und den älteren Leuten, unseren alten Freunden, geben wir das nicht mit. Wir sagen ihnen aber beim Erstgespräch und teilweise auch nochmal am Telefon kurz vor dem Gespräch mit der Freiwilligen und uns, dass es natürlich wichtig ist, irgendwie Leuten zuzuhören, ausreden zu lassen. Genau, manche sind ein bisschen aufgeregt und reden dann ganz, ganz viel und dann müssen wir so ein bisschen sachte intervenieren, aber wir sagen jetzt den älteren Freunden nicht, sie müssen jetzt auf jenes oder dieses achten, sondern wir sind ja auch deshalb da ein Stück weit auch als Moderation, um zum Intervenieren, wenn wir merken, ach, eine Person hat irgendwie einen riesen Redeanteil und genau.
Gibt es so eine Situation aus dem Kennenlernen, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ganz, ganz viele tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, es bleiben immer diejenigen zurück, wo man innerhalb der ersten 5 Minuten merkt, die haben einen riesen Sympathie tatsächlich. Also wenn beide schon irgendwie scherzend und lachend da sitzen bei Kaffee und Kuchen und ja einfach lachen und über Alltäglichkeiten sich austauschen und Witze erzählen und Anekdoten aus ihrem Leben und man hat das Gefühl, die kennen sich schon Jahre und man glaubt nicht, wie oft das tatsächlich passiert. Es gibt natürlich auch Vermittlungen, die nicht so laufen, ne? Also wo man eben merkt, das passt dann irgendwie doch nicht oder man merkt auch, das könnte was werden, es braucht ein bisschen Zeit, aber es gibt immer wieder Vermittlungen, wo dann die Leute wirklich lachen und herzlich sind und man das Gefühl hat, die kennen sich schon ewig und das bleibt einfach da und ist motiviert und bestärkt ungemein.
Du hast vorhin gesagt, es gibt verschiedene Wege, wie man sich engagieren kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei euch?
Also zu unserer Organisation kann man sagen, dass wir 2 Ansätze verfolgen. Zum einen so diesen sehr aktiven Ansatz der Besuchspartnerschaft, die das Ziel hat, diese akute Einsamkeit, die ältere Menschen verspüren, zu lindern, in Anführungsstrichen. Eine Besuchspartnerschaft besteht immer aus einer freiwilligen Person und einem alten Freund. Und ein alter Freund kann auch mehrere Besuchspartnerschaften haben, also auch mehrere Freiwillige. Und die Idee ist, dass der Freiwillige oder die Freiwillige mindestens einmal im Monat kommt. Das klingt erstmal nicht viel, wenn man wirklich jahrelang einsam war. Es ist aber oft ein Ansatz und man glaubt nicht, wie tatsächlich so 1 Kontakt im Monat oder 2 Kontakte im Monat wirklich was aufbrechen können bei älteren Menschen, wie sie wieder lebhafter werden, aus sich herauskommen, sich auch wieder raustrauen, also wirklich dann auch wieder Spaziergänge machen, die sie sich vielleicht vorher auch nicht mehr getraut haben, alleine zu machen, die vielleicht auch wieder eine Person haben, mit der sie zusammen ins Museum gehen können oder in die Oper. Genau, also so einmal dieser Bereich der Besuchspartnerschaften. Wie gesagt, einmal im Monat, wenn Freiwillige natürlich mehr Kapazitäten haben und sagen, hey, ich möchte meinen alten Freund oder alte Freundin einmal die Woche besuchen oder alle 2 Wochen, dann genau, steht denen das auch frei, auch über die Dauer eines Treffens. Da können die 2 sehr individuell entscheiden. Das ist das eine. Und dann haben wir noch einen präventiven Ansatz mit Generation Nachbarschaft. Generation Nachbarschaft schafft Begegnungsorte in unterschiedlichen Stadtteilen und dient dazu, Nachbarschaften zu vernetzen. Also wie ich auch gesagt habe, unser Verein ist sehr auch für den Dialog da, dass Menschen sichtbar gemacht werden, dass sich Menschen vernetzen, austauschen, Freundschaften schließen. Und wir glauben auch, wenn man Nachbarschaften vernetzt, dann können wir auch präventiv sein in Bezug auf Einsamkeit. Und die Idee ist auch, dass vielleicht Menschen, die noch mobil sind, zur Generation Nachbarschaft sind, die vielleicht irgendwie merken, okay, mein Freundeskreis hat sich ausgedünnt, ne, weil Menschen schon verstorben sind, weggezogen sind, an Demenz erkrankt sind, etc. Aber es gibt noch diese Anlaufstelle mit Generation Nachbarschaft. Und Generation Nachbarschaft ist zum einen diese Anlaufstelle mit mindestens einem Treffen im Monat, wo man einfach zusammenkommt und dann irgendwas Nettes macht. Das kann Basteln sein, das kann Kekse backen sein, das kann Marmelade einkochen sein, das kann gemeinsames Singen sein. Da gibt es auch in jedem Stadtteilteam so ein kleines festes Kernteam, was die Sachen eben organisiert und so einen Plan schmiedet, was man so im nächsten Monat machen kann. Und auch das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also zum einen, wir haben diesen akuten Zweig der Besuchspartnerschaften, wo wir dafür sorgen, dass die alten Freunde relativ schnell eine Freiwillige haben. Weil Freiwilligen, das kann natürlich manchmal dauern. Also wir haben viele Freiwillige tatsächlich. Nur wenn ein alter Freund vielleicht irgendwo ein bisschen an den Rändern Hamburgs lebt, dann kann es natürlich sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis wir wen haben. Meistens ist es aber so, dass ein Freiwilliger sich innerhalb eines Monats meldet. Und genau, so fängt es dann meistens an. Und wenn eine ältere Person dann eben sagt, ein Kontakt reicht mir nicht, könnte vielleicht nicht noch eine Person dazu holen oder noch eine dritte Person, ist es kein Problem. Das machen wir sehr, sehr gerne. Genau, das ist ja auch immer etwas sehr Individuelles, was Einsamkeit angeht. Und manchen reicht dieser Kontakt einmal im Monat. Manche sagen aber auch, sie brauchen wöchentlich jemanden. Und dann schauen wir eben, wie sind da die Bedarfe. Genau. Ach, und noch ein Aspekt tatsächlich. Also neben Generation Nachbarschaft und den Besuchspartnerschaften haben wir auch noch Teamengagements. Denn das, was wir alles im Büro machen, alte Freunde kennenlernen, Freiwillige kennenlernen, den Infoabend machen, dieses Matchmaking zwischen Freiwilligen, alten Freund vor Ort, das bindet unfassbar viele personelle Ressourcen. Und deshalb haben wir auch ein Freiwilligenteam, was Teile dieser Arbeit übernimmt, die dann den Infoabend eben ein bis zwei oder zweimal im Monat machen, um dann eben Freiwillige zu informieren über unser Angebot. Genau, es gibt Leute, die ältere Freunde kennenlernen. Es gibt Freiwillige, der Freiwillige eben kennenlernt und dann auch eben Notizen und Profile erstellt zu diesen Leuten, wie gesagt, anonymisiert. Und das ist so der eine Bereich. Dann gibt es noch ein Aktionsteam, was Veranstaltungen organisiert. Denn auch wenn sich die Besuchspaare meistens daheim treffen bei dem alten Freund oder alten Freundin oder vielleicht auch mal im Café oder so, wollen wir auch möglichst niedrigschwellig, dass sich die Leute auch mal in einem anderen Rahmen treffen. Wir veranstalten eine Adventsfeier zum Beispiel und auch eine Heiligabendfeier, wo Freiwillige unfassbar engagiert sind und ganz viel stemmen und dafür sorgen, dass eben Kuchen da ist, dass kleine Geschenke mit dabei sind, dass der Raum gedeckt ist, dass die Würstchen an Heiligabend warm sind. Wir haben auch meistens einen Sommerausflug, der ja auch von Freiwilligen eben organisiert wird. Das ist so auch ein Teamengagement, dieses Aktionenteam. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Wir versuchen auch meistens zum 1. Oktober, das ist der Tag des älteren Menschen, eine kleine Aktion zu machen, um eben auf das Thema Alterseinsamkeit hinzuweisen. Auch das wird meistens vom Aktionenteam gemacht. Und in Hamburg haben wir auch noch die Besonderheit, dass wir die Freundepost haben, die entstand während Corona. Und es war die Idee, dass man den alten Freunden, die vielleicht gerade keine Besuchspartnerschaft haben, ein bisschen Unterhaltung bietet und etwas aus dem Verein erzählt, aber auch so Alltägliches. Und da haben wir ein kleines Redaktionsteam, was einmal im Quartal die Freundepost erstellt, wo wir dann genau das eben auch publizieren, also wo wir ein paar Sachen aus dem Verein erzählen, vielleicht Bilder vom letzten Sommerausflug reinstellen, wo wir ein paar Rätselchen vorbereiten, wo wir etwas über die Jahreszeiten schreiben, kleine Kochrezepte reinstellen. Genau, also das sind so diese Teams, die wir hier gerade haben.
Und Einsamkeit ist jetzt ein Wort, das man oft hört, aber vielleicht selten wirklich versteht. Wann bist du denn dem Thema das erste Mal wirklich begegnet, sodass du es auch gespürt hast?
Ich persönlich würde sagen, während Corona. Das war ja unfassbar einschneidend. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr vielen Menschen auf irgendeine Art und Weise die Seele gebrannt. Und bei mir war das so, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, ich habe sehr viel ehrenamtlich gemacht. Also ich habe während meiner Studiumszeiten teilweise gewitzelt, dass ich so Vollzeit im Ehrenamt drin bin, aber nur Teilzeit im Studium drin bin. Und während Corona brach vieles weg. Ne? Also die Themen, für die man so leidenschaftlich auch gestritten hat, auf der Straße, auf Demonstrationen, vielleicht über Online-Aktivismus, über gemeinsame Treffen, wo man eben Pläne schmiedet, was man eben noch machen kann, das brach alles weg oder es verlagerte sich in den digitalen Raum. Und das ist etwas, womit ich sehr gehadert habe. Also nicht mal diesen persönlichen Kontakt zu haben zu meinen FreundInnen und MitstreiterInnen. Das zum einen dann mein Freund aus dem sozialen Bereich, der war unfassbar gefordert. Der hat ganz, ganz viele Überstunden schieben müssen. Und dann war ich oft alleine zu Hause. Ne? Also ich hatte dann digitales Studium, Ehrenämter waren nicht mehr da oder waren dann eben im digitalen Raum. Man konnte FreundInnen nicht mehr sehen oder nur sehr reduziert sehen. Und dann habe ich eben auch gemerkt, uff, das ist kein schönes Gefühl. Also so die eigenen vier Wände wurden ein Stück weit auch zum Käfig. Und das war, glaube ich, so das Gefühl, wo ich das erste Mal im Erwachsenenalter wirklich so mit dem Thema der Einsamkeit konfrontiert war. Ne? Und dann auch gemerkt habe, ach, da kommen auch manchmal so negative Gedanken auf und es fehlt so ein Gegenüber, dem man das einfach mal erzählen kann.
Kann ich gut verstehen. Da ist Corona ja, glaube ich, wirklich etwas, wo es auch so ein kollektives Gefühl gab von, was kann das eigentlich heißen? Was passiert eigentlich in diesem Moment? Wie erlebst du das in deiner Arbeit? Was passiert denn, wenn Menschen lange niemanden mehr zum Reden haben?
Ganz, ganz viel tatsächlich. Also zum einen habe ich auch schon mitbekommen, dass manche Menschen ihre Sprache verloren haben ein Stück, dass sie heiser geworden sind, dass sie sehr leise sprechen. Also man merkt richtig, dass da was verloren gegangen ist. Das heißt aber nicht, dass sie kaputt sind oder dass man das nicht wiederherstellen kann, sondern der Gegenteil ist der Fall. Die Menschen wollen gesehen werden. Der Mensch ist ein unfassbar soziales Wesen und man braucht ein Gegenüber, um gespiegelt zu werden, um bestärkt zu werden, auch vielleicht mal um zu streiten, um in den Dissens zu gehen, aber auch ganz viel, um Freundschaft und Nähe zu erfahren. Ja.
Wie hast du das bei dir erlebt? Wie bist du dann mit der Einsamkeit, die du gefühlt hast, umgegangen?
Ich bin tatsächlich dann ein Stück weit aus mir rausgekommen. Also ich habe dann schon auch meinen FreundInnen erzählt, auch meinem Partner erzählt, was ich brauche. Bin aber auch viel in die Natur gegangen und habe dann auch gemerkt, okay, mal in den Wald zu gehen, mal in den Park zu gehen, kann auch ein Stück weit auch heilsam sein. Genau, die eigenen Gedanken sind draußen weniger laut als in dem Zuhause, was man ständig sind. Das war auch eine wichtige Erfahrung. Und ja, das war so mein Zugang, also ja, mit FreundInnen letztendlich reden und dann auch nochmal tiefe Gespräche führen, auch wenn es irgendwie immer noch digital war oder am Telefon oder per Videonachricht. Aber das ist ja etwas, was unsere alten Freunde ja oft nicht haben. Also die haben vielleicht kein Tablet, kein Smartphone, kein Laptop. Da gibt es vielleicht auch keine NachbarInnen mehr, da gibt es keine FreundInnen mehr, keine Familie mehr. Und da ist die Schwierigkeit eine ungleich andere, muss man sagen. Ich würde vielleicht nochmal auf den Aspekt zurückkommen, was passiert eigentlich, wenn Menschen einsam sind. Also ich habe ja gesagt, es verlieren manche ihre Sprache. Ich habe auch das Gefühl, dass manche so ein bisschen verlernt haben, wie man miteinander kommuniziert. Also manche haben dann das Bedürfnis, ganz, ganz viel von sich zu erzählen. Also wirklich, als ob sie das Gefühl hätten, man trifft sich einmal und sieht sich nie mehr wieder und haben das Gefühl, die müssen jetzt quasi alles nachholen oder auch schon mal präventiv einmal alles sagen, damit es einmal gesagt wurde, damit es raus ist, um gesehen zu werden. Genau, die haben so ein bisschen dieses Gefühl teilweise verloren für Nähe und Distanz, ne? Dass man vielleicht auch manche Themen nicht direkt so bespricht, sondern sich erstmal rantastet, gerade wenn es so schwierigere Themen sind. Gleichzeitig finde ich es aber auch sehr mutig, wenn Leute schon relativ früh sagen, was sie beschäftigt, was sie belastet. Man muss natürlich von Koordinationsseite aus schauen. Das kann man den Freiwilligen auch ein Stück weit zumuten. Und wenn sowas mir gegenüber offenbart wird, zum Beispiel am Telefon, ich kann damit super gut umgehen, ich kann das auffangen, ich lasse Leute ausreden. Und ich nehme ja dann oft die Zeit und dann kann es eben sein, dass so ein Telefonat eine Dreiviertelstunde dauert und dass die Themen heftig sind und dass die Leute auch dann eben sagen, dass sie gerade in einer depressiven Episode drinstecken etc. Damit kann ich super gut umgehen, aber Freiwillige, die vielleicht den Wunsch hatten, eine Ersatzoma oder Opa zu kriegen und dann werden sie gleich beim ersten oder zweiten Treffen mit so heftigen Themen konfrontiert, die können damit nicht umgehen. Teilweise auch, weil die sehr jung sind, ne, vielleicht irgendwie Anfang 20 und mit gewissen Themen noch nie wirklich Berührungspunkte hatten und dann geht es gleich beim ersten oder zweiten Treffen wirklich um harte Lebensgeschichten auch. Ne? Also man muss ja auch sagen, viele der Menschen sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen, hatten vielleicht Gewalt in der Ehe erlebt und dann reden sie sich das so von der Seele und es ist menschlich absolut nachvollziehbar. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Menschen das Vertrauen in uns haben. Nur manchmal muss man sich eben rantasten und da so ein bisschen die alten Freunde sehr behutsam und empathisch ausbremsen.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Ne? Du sagst, es ist eine freundschaftliche Begegnung, die soll es sein. Und jetzt kommen zwei Menschen, die aufeinandertreffen, die beide ein starkes Bedürfnis haben, einen starken Wunsch. Jetzt eine Person, die vielleicht eine Ersatzoma, Ersatzopa sich eigentlich ersehnt. Eine Person, die sich vielleicht auch einen Enkel oder eine Mutter oder eine Person, die sich kümmert, wünscht. Also da kommen ja starke Gefühle zusammen. Und jetzt stelle ich mir vor, dass du ganz verschiedene Entwicklungen erlebst. Vielleicht Begegnungen, die nur kurz dauern, die eine Weile dauern oder auch, wo sich wirklich was Langfristiges entwickelt. Was würdest du denn sagen, was gelingt bei den Freundschaften, die wirklich wachsen und sich etabliert über die Zeit?
Das ist auch etwas, worum wir die Freiwilligen darum bitten, längerfristig dran zu sein am Engagement. Das ist etwas, was wir beim Infoabend erwähnen. Also wenn die bei uns starten wollen, dann nehmen sie bitte, bitte ein Jahr an Zeit mit, mindestens. Also wenn Leute mit dabei sind, die sagen, ach, ich bin jetzt nur noch ein halbes Jahr in Hamburg, weil dann mein Studium zum Beispiel endet, den sagen wir, das passt leider nicht, sondern die älteren Menschen, die brauchen oft ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Das ist das eine und die brauchen auch die Zuverlässigkeit und teilweise verstehen sie auch nicht, wenn eine Besuchspartnerschaft ein paar Treffen abbricht, weil sie das Gefühl haben, sie haben was falsch gemacht und oft liegt es überhaupt nicht an ihnen, sondern es sind dann oft so Rahmenbedingungen drumherum, dass vielleicht der Freiwillige oder die Freiwillige doch nicht mehr so viel Zeit hat, nur aufgrund eines Jobwechsels zum Beispiel, oder sie eine Familie gründen möchten. Deshalb sagen wir den Freiwilligen, nimmt bitte ein Jahr Zeit mit. Und natürlich sind die Besuchspartnerschaften freiwillig von beiden Seiten. Also beide können jederzeit sagen, es passt doch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Beziehungsweise sie müssen auch keine Gründe aufführen. Wie war nochmal die Frage? Welche Stelle ich denn war?
Ja, an den Stellen, wo es gelingt. Was glaubst du, was sind so die Schraubstellen? Was gelingt da eigentlich, was vielleicht in anderen Begegnungen nicht gelingt?
Mhm. Genau, und da braucht es einfach die Zeit. Ne, also immer wieder auch der Appell so an Gemeinsamkeiten. Das kann ja auch manchmal sein, dass man im selben Stadtteil wohnt und dass man sich über das Ortsgeschehen ganz rege austauschen will. Dass man vielleicht auch mal zusammen einen Spaziergang macht und sich einfach anschaut, was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Also zum einen immer wieder schauen, was sind so für Gemeinsamkeiten da. Das ist so ein Schlüsselmoment. Es braucht aber auch von beiden Seiten Empathie ein Stück weit. Offenheit und man muss auch manchmal aushalten, dass man unterschiedlich ist und dass man drüber reden kann, freundschaftlich und auf Augenhöhe. Das muss man aber auch aushalten, dass vielleicht die Lebensrealitäten und auch die Einstellungen sehr unterschiedlich sein können und das ist nichts Schlechtes, das kann auch sehr fruchtbar sein und sehr bereichernd und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel.
Ja, jetzt fällt mir dazu auch das Wort Enttäuschung ein. Enttäuschung, das heißt ja, da gab es irgendwie eine Täuschung. Und ich frage mich, wenn da so große Wünsche und Sehnsüchte auf beiden Seiten vielleicht auch sind, dann denke ich, das muss ja zwangsläufig auch ein Stück enttäuscht oder frustriert werden wahrscheinlich. Wie erlebst du diese Prozesse? Gibt es da Tipps, Tricks, kann man an der Erwartung was machen oder wie erlebst du das bei den Menschen, die du zusammenbringst?
Da gibt es so einen spannenden Begriff, wie ich finde, und zwar Erwartungsmanagement. Das muss eben passen und deshalb sind wir auch ganz eng bei den Freiwilligen dran und sagen auch, hey, die Besuchspartnerschaft, nehmen wir das zum Beispiel als Engagementform, das kann super laufen. Es kann sein, dass ihr euch matcht und dass ihr eine super tolle Bindung habt und ihr ganz viele Gemeinsamkeiten habt und immer Gesprächsthemen und genau, ganz viele Brettspiele, Kartenspiele könnt ihr ausprobieren und ihr könnt tolle Gespräche haben. Es kann aber auch sein, dass der alte Freund oder alte Freundin verschlossener ist, dass du vielleicht die Gespräche anführen musst, dass du vielleicht erstmal ganz viel vorstrecken musst, bis du etwas kriegst, wenn du was kriegst. Das sagen wir den Freiwilligen dann auch noch am Telefon. Das steht nicht immer so in den Kurzbeschreibungen drin, wenn wir das Gefühl haben, die ältere Person ist ein bisschen schwieriger. Es gibt natürlich auch Freiwillige, wo wir das Gefühl haben, da muss man vielleicht noch auch ein bisschen enger dran sein, weil die vielleicht auch sehr verschlossen sind oder zurückhaltend. Manchmal gibt es da auch Sprachbarrieren, wo wir da noch ein bisschen vermitteln müssen und schauen müssen, ach, klappt das trotz gewisser Sprachbarrieren vielleicht? Genau, also deshalb ist so Erwartungsmanagement abstecken so ein Riesenthema bei uns und immer sagen, es gibt diese und jene Szenarien, die auftreten können. Das ist so der Regelfall, das können wir sagen, aber es gibt eben ganz unterschiedliche Szenarien und wir sagen auch den alten Freunden, wenn es mal zu einem Abbruch kommen sollte, dass es in der Regel nichts mit denen zu tun hat. Das ist, also es ist auch die Realität. Es hat nicht immer was mit denen zu tun, dass die alten Freunde vielleicht irgendwie überbordend waren oder zu viel gefordert haben, sondern das ist dann oft, dass es an beiden Seiten ein Stück weit scheitert. Man muss aber auch sagen, dass das nicht der Regelfall ist. Also viele der Besuchspartnerschaften gehen tatsächlich bis zum Tod der älteren Person. Wir haben auch vor ein paar Jahren so eine Statistik erhoben, wie lange die Besuchspartnerschaften im Durchschnitt dauern und sie dauern knapp 25 Monate. Und einer der Gründe der Abbrüche, das kann sowas sein, wie dass eine der Personen umzieht, ne, also Hamburg verlässt. Es kann sein, dass die ältere Person Demenz kriegt. Das ist auch etwas, wo wir sagen, da nehmen wir die Freiwilligen raus, weil wir im Bereich der Demenz die Freiwilligen als sehr, sehr kleiner Verein nicht ausreichend schulen können. Da gibt es eben aber auch andere Besuchsdienste. Und wenn wir aber auch irgendwann merken, der alte Freund oder die alte Freundin passt nicht mehr zu uns, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie den Freundschaftsaspekt ganz toll finden, aber vielleicht doch jemanden suchen, der Einkäufe nach Hause bringt, Freiwillige vielleicht nicht ausreden lassen oder ihnen nicht zuhört, dann verweisen wir die auch eben teilweise an andere Stellen. Da wir weisen entsprechend die Freiwilligen nochmal besonders darauf hin, ne, dass die sich nochmal besonders abgrenzen sollen, wenn so Anfragen kommen, wie regelt doch mal irgendwie was mit meiner Erbschaft oder so. Also da gehen bei uns auch die Alarmglocken hoch. Da gibt es auch nochmal ein ernsthaftes Gespräch mit der älteren Person. Da gibt es aber auch noch ernsthafte Gespräche mit den Freiwilligen, die in der Besuchspartnerschaft drin sind oder diese starten wollen mit der Person. Also da sind wir auch ganz, ganz eng an beiden mit dabei.
Wie schafft ihr das, da eng dran zu sein und das mitzubekommen?
Zum einen, das meine ich so ein bisschen im Scherz, aber halt im Ernst, durch viele Überstunden. dann Gespräche führen am Telefon und auch bei den älteren Freunden zu fragen, sind sie zufrieden mit der Besuchspartnerschaft? Braucht es noch was? Braucht es noch eine zusätzliche Person vielleicht? Das dauert so ein bisschen, ein Stück weit auch. Aber auch bei den Freiwilligen dran zu sein, da sind wir per Mail ganz oft mit dabei, aber auch per Telefon sind wir erreichbar, per Messenger sind wir erreichbar. Also es braucht viel Zeit tatsächlich, dieser persönliche Kontakt. Und genau, wir stellen uns Reminder ein, wenn wir dann eben merken, ach, da sollten wir vielleicht nochmal anrufen oder nochmal eine Mail nachschicken. Und wenn eine Besuchspartnerschaft startet, dann melden wir uns automatisch circa 4 Wochen nach dem ersten Treffen. Denen fragen, ob alles gut ist, ob sie sich vielleicht in den letzten 4 Wochen bereits getroffen haben, wie das so lief, wie so die Stimmung war, was für ein Gefühl sie hatten. Und meistens sagen sie, war alles gut, wir führen das so weiter und dann melden wir uns dann spätestens nochmal nach 6 Monaten. Also im ersten Jahr sind wir ein bisschen enger mit dabei, dass wir da eben anrufen oder per Mail nachfragen. Und wenn die Besuchspartnerschaft schon circa 12 Monate läuft, dann melden wir uns einmal im Jahr. Aber, das sagen wir auch den Freiwilligen und den alten Freundinnen, wenn irgendwas sein sollte, dann sind wir erreichbar. Da kann man uns im Büro anrufen, da kann man uns auf dem Diensthandy erreichen und dann melden wir uns, sobald wir eben können. Also wir sind eben ansprechbar. Und wenn irgendwie das Gefühl nicht mehr stimmig sein sollte, wenn man merkt, da passt was nicht, dann sind wir da und mitteln.
Und jetzt stelle ich mir vor, dass dich dieses Thema Freundschaft in der Zeit ja sehr beschäftigt haben muss. Und ich frage mich, hast du dir in Bezug auf Freundschaft durch die Arbeit andere Fragen gestellt?
Ja, also zum einen finde ich das Thema der Abgrenzung unfassbar wichtig, ne, dass man eben auch, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich nicht richtig gesehen in einer Freundschaft, dass man darauf aufmerksam macht. Oder wenn man auch das Gefühl hat, man wird irgendwie ausgenutzt. Man ist vielleicht da als seelischer Mülleimer, um es vielleicht ein bisschen böser zu formulieren, dass man sich da eben abgrenzt und dann sagt so, hey, da wurde was überschritten, das fühlt sich gerade nicht so gut an, können wir bitte drüber reden. Das war mir schon immer wichtig, aber es ist mir noch ein Stück weit wichtiger geworden. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, wie so Freundschaften über Generationen hinweg funktionieren können. Also das glaubt man wirklich nicht, dass auch jemand mit Mitte 20 super gut und auf Augenhöhe kommunizieren kann mit einer Person, die Mitte 80 ist und die ganz viele Gemeinsamkeiten haben können, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen machen mussten, halt zu anderen Generationen, aber dann doch wieder ja, gemeinsame Momente hatten. Und das ist irgendwie auch super spannend zu sehen. Also nur weil eine Person irgendwie älter ist, heißt das nicht, dass ja, dass da so ein Gefälle ist, sondern das kann auch super auf Augenhöhe funktionieren. Es kann wirklich sehr herzlich sein, sehr tiefgründig kann es sein. Man kann super, super tolle Gespräche führen. Und ich glaube, was auch so eine Universalsprache ist, ist einfach Lachen. Also, dass man dann eine Runde mit Ärgere dich nicht spielt und dann nebenbei ein bisschen schnackt oder gemeinsam Käffchen trinkt. Genau, also ich glaube, so Lachen verbindet viel, tiefe Gespräche verbinden viel. Und genau, ich habe das Gefühl, ich werde in vielen bestärkt, was ich so sehe, was so meinen Blick auf Freundschaften angeht.
Ja, jetzt waren wir beim Thema Abgrenzung. Und wie ist es denn, wenn du nach Hause gehst und du sagst schon, es braucht viel Zeit, es braucht die ein oder andere Überstunde? Gibt's Geschichten, die du mitnimmst? Wie grenzt du dich ab?
Es gibt Themen, die einen länger beschäftigen. Tatsächlich habe ich eine super tolle Kollegin mit im Büro und tolle Kolleginnen an den anderen Standorten. Und da kann ich mich einfach austauschen. Und wir haben immer Zeit füreinander. Das finde ich ganz, ganz toll. Und falls mal die Kollegin nicht da sein sollte, weil die im Urlaub ist oder so, dann kann ich auch die Kolleginnen an anderen Standorten digital anhauen und sagen, hey, hast du mal 10 Minuten für mich? Können wir kurz Video callen? Ich muss mir mal was von der Seele reden. Ansonsten habe ich auch parallel mir auch Schulungen, Workshops eben angeschaut, wie man sich eben abgrenzen kann. Und ich bin zum Glück so nicht der Schlagmensch, der so schwierige Themen mit nach Hause nimmt. Also ich stelle mir dann auch innerlich so ein Stoppschild vor und dann sage ich so, hey, das hat jetzt in meinen vier Wänden nichts zu tun. Und ich versuche das auch eben bei meinen Freiwilligen zu sagen, also auch zu vermitteln, grenzt euch ab. Oder wenn irgendwas hochkommen sollte während des Gesprächs, wo du das Gefühl hast, oh, das beschäftigt mich, dann redet auch bitte, bitte mit uns. Das ist das eine. Und wir versuchen auch einen freiwilligen Stammtisch bei uns in Hamburg zu etablieren, wo man eben auch solche Fälle miteinander besprechen kann. Also auch wenn die Freiwilligen Schweigepflicht haben, so wie wir Mitarbeitende, regen wir natürlich trotzdem an, anonymisiert über Fälle zu sprechen, wo man das Gefühl hat, oh, das, da hat man so ein bisschen Bauchschmerzen, wo das begleitet einen länger.
Genau. Wenn du sagst, die Freiwilligen haben auch eine Schweigepflicht, ist das eigentlich was, was sich mit Freundschaft beißt oder was dazu gehört?
Ich glaube, die Idee ist tatsächlich, dass man mit so Themen, die die ältere Person betreffen, nicht hausieren geht. Also ich glaube, es ist so ein bisschen dieser restliche Aspekt, dass man, ne, wenn der alte Freund Sachen von sich erzählt und von der Kindheit, dass man das jetzt nicht auf TikTok stellt. Also es ist so dieses, man will es nicht zur Schau stellen, nicht exponieren. Natürlich ist die Schweigepflicht, die wir Mitarbeiter haben, eine ganz, ganz andere als die der Freiwilligen. Und so ist halt nochmal sehr viel stärker, sondern es geht wirklich darum, die Freiwilligen, aber auch uns ein Stück weit zu schützen, ne? Dass dann eben das, was innerhalb einer Besuchspartnerschaft zum Beispiel besprochen wird, nicht in die Öffentlichkeit gelangt und dass man das jetzt nicht auf Facebook, Insta oder TikTok stellt.
Mhm.
Genau, und ich finde, deshalb beißt es sich nicht, sondern ich glaube, es geht ja auch darum, die Freundschaft als was Kostbares zu bewahren. Und genau.
Was bedeutet für dich eigentlich Sinn in deiner Arbeit?
Sinn bedeutet unfassbar viel tatsächlich. Also zum einen die Freiwilligen sicher und langfristig ins Ehrenamt zu begleiten und denen auch ein Stück weit Erfüllung zu bringen mit dem, was sie machen. Dass sie das Gefühl haben, sie können sich gut einbringen, dass sie das Gefühl haben, es findet tatsächlich eine Art von Freundschaft statt. Das finde ich sehr sinnbringend, sinnstiftend. Und dann ganz groß natürlich auf Seiten der alten Freunde, wenn ich sehe, wie so ein, zwei Kontakte unfassbar viel zum Positiven bewirken können. Ne? Also wenn dann ältere Freunde, die beim ersten Kontakt am Telefon mit heiserer Stimme angerufen haben, super verschlossen waren, man quasi die Infos richtig aus ihnen rausziehen musste. Und dann ruft man an, nachdem man ihnen eine Besuchspartnerschaft vermittelt hat vor ein paar Wochen. Und die sind fröhlich und fast singend und trällernd. Und man sieht wirklich so eine 180-Grad-Wendung bei den Menschen. Und man sieht einfach, dass sie ihren Platz wiedergefunden haben, der ihnen die ganze Zeit zugestanden hat in unserer Gesellschaft. Das finde ich sehr sinnbringend, sinnstiftend.
Ja, jetzt hast du schon von diesem Wandel gesagt, wenn es irgendwie gut klappt und wenn man so schöne Entwicklungen sieht, wenn die wieder singen und trällern. Und was würdest du denn sagen, wie kommt es, dass alte Menschen in unserer Gesellschaft so unsichtbar werden?
Das ist auch eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Und ich glaube, zum einen verbinden wir ältere Menschen oft mit Krankheit und Tod und verdrängen das so ein Stück weit, ne? Weil das ja etwas ist, was irgendwann folgen könnte. Und ich glaube, der Mensch ist sehr gut darin, auch Sachen zu verdrängen, die gerade nicht akut anstehen. Das ist das eine. Zum anderen auch, weil wir so sehr auf Leistung achten in unserer Gesellschaft. Ja, also man muss funktionieren, man muss irgendwas erbringen. Und wenn man das nicht tut, dann wird man unsichtbar gemacht quasi. Und wir vergessen oft, dass ältere Menschen oft Leistung erbracht haben und immer noch bringen, weil sie bewahren das Vergangene und sie geben auch irgendwie Perspektiven auf die Zukunft. Also sie haben gewisse Lebenserfahrungen, sie können uns mitteilen, wenn man diese und jene Wege einschlägt, dann kann es vielleicht zu diesen und jenen Konsequenzen führen. Das ist das eine. Dann haben ältere Menschen unfassbar viele Anekdoten, Lebensweisheiten, die sie uns weitergeben können. Und es ist unfassbar schade, dass sie so unsichtbar gemacht sind, weil sie noch unfassbar viel beitragen wollen und können. Und es ist unsere Aufgabe tatsächlich, ja, die ein Stück weit mehr in die Gesellschaft zu integrieren und zu sagen, ihr habt euren Platz, ihr werdet gesehen und gehört und ihr seid gleichberechtigt. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen von dieser, ich nenne es jetzt Ellenbogenmentalität, loskommen, ne? Also, dass man quasi nur noch rempelt und sich vordrängelt und so, sondern wir müssen so ein bisschen einander mehr die Hand reichen und auf Schwächere gucken. Und ältere Menschen sind eine riesige Gruppe und eine sehr vulnerable Gruppe. Ich glaube, wir müssen ganz viel mehr die Hände ausstrecken, als die Ellenbogen rauszufahren. Und ich glaube, wenn wir dann mehr mit den Augen sehen und mit den Herzen hinhören, mit den Ohren hinhören, dann sehen wir tatsächlich, wie viel Power in älteren Menschen steckt und dass sie ganz, ganz viel leisten.
Du hast mir ja vor der Aufnahme verraten, dass du ursprünglich Politikwissenschaftlerin bist und dass du Südosteuropa-Studien studiert hast. Und ich frage mich, ob das deinen Blickwinkel auch prägt und was eigentlich der Schatz ist, den wir verlieren, wenn wir alte Menschen außen vor lassen.
Ich glaube, als Politikwissenschaftlerin durchdringe ich so ein bisschen nochmal anders gesellschaftliche Prozesse und Strukturen, ne? Und warum vielleicht auch gewisse Sachen so laufen, wie sie gerade laufen. Also ich habe dafür potenzielle Antworten, auch wenn ich weiß, ich habe nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Was den Aspekt der Südosteuropa-Studien angeht, also ich selber komme aus der Region, ich bin Kroatin. Meine Mama hat die Kriege miterlebt in den 90er Jahren, meine Schwester hat die miterlebt. Das hat meine Familiengeschichte auch sehr geprägt und ich glaube auch diesen Ungerechtigkeitssinn sehr früh schon auch in mir entfacht. Also durch die Südosteuropa-Studien habe ich ganz viele interkulturelle Kompetenzen nochmal erworben und vertiefen können. Und was mir natürlich dadurch auffällt, glaube ich, ist, dass unsere alten Freunden, teilweise aber auch die Struktur unserer Freiwilligen noch ein Stück weit heterogen ist. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und ich würde mir auch wünschen, dass wir das noch stärker sehen würden in unseren Zielgruppen. Wir sehen absolut die Tendenzen und wir sind unfassbar vielfältig schon im Kleinen und ich freue mich sehr, aber ich glaube, dass noch sehr, sehr viel Platz nach oben. Und wir stellen uns auch schon sehr selbstkritisch die Frage, ne, wie wir gewisse Gruppen noch besser ansprechen können und haben da auch schon erste Ideen, wie wir das umsetzen wollen in den nächsten Jahren. Das ist so der Background, den ich mitbringe, dass wir noch bunter sein können, noch vielfältiger, noch sehr, sehr viel mehr Platz haben für die Geschichten unserer alten Freunde und unserer Freiwilligen.
Ja, ich denke auch so an dieses Thema verschiedene Lebenswelten. Also, wenn ich auch überlege, was macht die Generation aus und wie unterschiedlich sind wir in verschiedenen Generationen eigentlich aufgewachsen? Jetzt gab es ja in den letzten Jahrzehnten so viel Wandel, Internet, sozialen Medien, Handys und Smartphones, die es in meiner Kindheit noch nicht gab. Und das sind ja irgendwie ganz andere, ja, Lebensatmosphären und Lebenswelten auch.
Richtig. Und die Idee unseres Vereins ist ein Stück weit auch dadurch, dass die Freiwilligen in der Regel jünger sind. Man muss sagen, bei uns ist die Altersgrenze ab 18 und nach oben hin ist alles offen, was die Freiwilligen angeht. Bei den alten Freunden sind wir so ab 75 tatsächlich. Und die Idee ist tatsächlich auch, dass die Freiwilligen ein Stück weit den älteren Menschen etwas von der digitalen Welt erzählen. Das heißt jetzt nicht, dass die Freiwilligen da sind, um den Smartphone einzurichten oder irgendwie WLAN-Anschluss zu besorgen und so. Also da gibt es eben auch andere Angebote, die sowas machen. Da verweisen wir auch gern drauf. Aber tatsächlich können die Freiwilligen schon auch Vorteile, aber auch Nachteile dieser digitalen Welt darlegen und tragen dadurch auch dazu bei, dass man sich mehr verständigt und dass die älteren Freunde von uns ein Gefühl dafür kriegen, ne? Wie funktioniert die Welt, warum funktioniert die so?
Und ich denke umgekehrt ja eigentlich auch, so die Infragestellung davon oder wie kann es eigentlich auch anders sein?
Richtig, genau, das ist auch etwas und teilweise fragen ja auch die Jüngeren, boah, wie konnte man sich irgendwie austauschen ohne Smartphones? Also das ist ja auch für jüngere Menschen teilweise unvorstellbar und dann erzählen das eben auch unsere alten Freunde, oft mit Anekdoten auch gespickt, ne, wie man auch manchmal zufällig einander traf und wie das vielleicht so war, wenn man auch die Nummern verloren hat oder manche zählen aber auch irgendwie 20 Telefonnummern aus dem Gedächtnis irgendwie auf, weil sie die immer noch kennen von ihren Freunden und Nachbarn und Lehrern und genau, auch das sieht man irgendwie und das ist auch sehr, sehr schön.
Ja, wenn du das so sagst, dann wird es irgendwie so plastischer, ne? Ich musste jetzt auch gerade denken, so an damals, als es noch Telefonbücher in Telefonzellen gab. Ist gar nicht mehr so vorstellbar. Aber spannend, dass man dann irgendwie nochmal so einen Einblick kriegt in so ganz andere Welten, Abschnitte. Was würdest du denn sagen? Wie können wir wieder mehr echte Nähe zueinander finden? Das ist ja auch gerade, finde ich, in so Social-Media-Zeiten so eine brennende Frage der Zeit.
Ich glaube, wir müssen mehr raus und einander mehr auf den Straßen begegnen. Und da gibt es so kleine Konzepte bereits. Also es gibt in manchen Stadtteilen so Klönbänke, wo man sich eben hinsetzen kann, wenn man reden möchte. Es gibt Sprachtandems, es gibt Gesprächsgruppen, wo man unterschiedliche Menschen zusammenbringen kann. Also es gibt solche Angebote in den Bücherhallen, an den sozialen Vereinen angedockt. Ganz unterschiedliche Sachen. Man muss ein bisschen die Augen offen halten, tatsächlich, und mal so gucken, was gibt es vielleicht bei mir im Stadtteil. Man muss aber auch sagen, das ist etwas für so Leute, die noch mobil sind. Und unsere Zielgruppe von Freunde alter Menschen ist ja auch jene zu erreichen, die nicht mehr so mobil sind. Das ist auch die Idee der Besuchspartnerschaften, dass sie die alten Menschen eben zu Hause in der Regel besuchen. Aber prinzipiell würde ich allen raten, die gerne draußen sind, einfach mal umgucken, was gibt es vielleicht für Angebote. Und da gibt es eben Kulturzentren, wo man schauen kann, was für Flyer die auslegen haben. Kann man in Bücherhallen schauen, man kann im örtlichen Café schauen. Da gibt es auch manchmal solche Konzepte, Augen offen halten. Und wichtig ist, im Kleinen anzufangen. Also den Nachbarn oder die Nachbarin grüßen, vielleicht da mal ein paar Sätze Smalltalk machen. Was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich in meinem alten Wohnhaus zumindest hatten wir mehrere ältere Menschen und ich habe die dann einfach im Sommer mit Obst versorgt oder mit Eis, weil ich wusste, die schleppen jetzt keine ganze Wassermelone mehr nach Hause, aber die freuen sich sehr, wenn man ein paar Stücke vorbeibringt und dann oft einfach noch ein paar Sätze ausgetauscht und dann unterhält man sich so ein bisschen und das finde ich auch eben ganz wichtig und auch manchmal geben sich auch so Gespräche im Supermarkt oder in der S-Bahn. Und da bin ich auch der Fan von einfach mal zulassen und dann so ein bisschen gucken, wo es einen hinbringt. Und auch Leute, die vielleicht einen nach Unterstützung fragen, das kann eine Person sein, die obdachlos ist und so da auch mal ein, zwei nette Sätze austauschen. Genau, einfach Augen offen halten. Und ich würde sagen, sobald man angefangen hat, die Augen offen zu halten, sieht man, so Angebote, wo man sich eben vernetzen und austauschen kann, jenseits des Digitalen. Auch wenn das Digitale nochmal eine ganz andere Welt für sich ist und auch nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, in Vernetzung zu treten. Aber ich bin auch großer Fan davon, Abstand davon zu kriegen ein Stück weit und mehr in die reale Welt hinauszutreten.
Ich finde, das sind ja auch so unterschiedliche Aspekte. Das eine, dass du sagst, es gibt ganz viele Möglichkeiten und es gibt Momente, wo man Begegnungen schaffen kann. Und mit dem, wo du sagst, einfach mal die innere Bereitschaft oder Offenheit haben, das ist ja sowas Inneres, wie ich innerlich aufgestellt bin. Und ich habe mich gefragt, was sind denn eigentlich Momente, wo du sagen würdest, da ist so echte Nähe spürbar als etwas Inneres. Was braucht es dafür?
Ich würde vielleicht unterscheiden zwischen die Nähe, die man hat zu sich selber, also so zu dem einen Geist, Seele oder wie man das auch nennen mag, dass man sich vielleicht so ein Stück weit fernhält von Dingen oder auch manchmal Menschen, die einem nicht so gut tun, und dass man so ein bisschen Ahnung hat davon, wie man tickt. Also was braucht man, um Freude und Freundschaft zu empfinden, Empathie, Liebe von mir aus auch, Hoffnung, dass man das so ein Stück weit nährt. Und ich glaube, wenn das so ein Stück weit genährt ist, wenn man es schafft, Ressourcen, die einen gut erhalten, zu nähren, dann strahlt man das auch ein Stück weit nach außen aus. Das wäre, glaube ich, so der erste Ansatz. Ich weiß aber auch, man lernt sich sehr gut selbst kennen durch das Gegenüber. Also man braucht auch so ein Stück weit jemanden zum Spiegeln und auch zur Abgrenzung. Also wenn man sieht, ach, die eine Person tickt so, so will ich auf gar keinen Fall ticken. Also auch das bringt einen wieder näher zu sich selbst. Deshalb glaube ich, man muss so zweigleisig fahren. Also zum einen so ein bisschen immer das Innenleben beobachten, aber auch in Kontakt treten nach außen. Und offen sein, aufgeschlossen sein, das ist auch wichtig.
Ich frage mich, wo in der Begegnung auch, welchen Stellenwert da die Reibe und vielleicht die Enttäuschung auch hat. Ist das was für dich zur Nähe gehört oder der Nähe widerspricht? Wie blickst du darauf?
Ich bin der Meinung, dass Reibung nicht immer schlecht ist, weil ich glaube, so ein Gewitter kann auch mal die Luft reinigen, wenn man sich mal ausspricht, mal auskotzt, vielleicht mal einen Kontaktabbruch durchführt, je nachdem, was gerade irgendwie akut ist. Das kann auch manchmal sehr hilfreich sein, das kann sehr heilsam sein. Deshalb bin ich schon Fan davon, auch mal sich zu reiben und auch mal in den Konflikt zu gehen. Aber der muss trotzdem gewisse Regeln beinhalten. Also es bedeutet zum Beispiel, dass man sich nicht mit Absicht verletzt, dass man dem Gegenüber immer noch offen und empathisch gegenüber ist. Genau, also ich glaube, wenn man gewisse Grundregeln einhält, dann kann Reibung auch sehr gut sein. Und manchmal ist es auch notwendig. Manchmal muss man eben klare Grenzen ziehen und dann auch sagen, es funktioniert gerade nicht. Da auch die Gründe benennen, das finde ich schon auch hilfreich, damit das Gegenüber auch weiß, was für Fehler vielleicht gemacht wurden. Sind das vielleicht Sachen, die sich auch leicht ändern lassen, oder muss man nochmal aktiv an sich arbeiten?
Und wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Was würdest du der Person sagen?
Ich würde sagen, also wenn so ein paar Grundpfeiler stimmen, sowas wie man ist offen, man ist herzlich, man hat Interesse an der Arbeit mit älteren Menschen, man kann sich auch vorstellen, so eine Art Freundschaft aufzubauen zu jemandem, der ein paar Jahrzehnte älter ist tatsächlich, dann würde ich sagen, einfach mal den Infoabend abchecken. Da gibt es die Termine zu online bei uns. Und dann kann man sich das eben anhören und dann schauen, passt eine Besuchspartnerschaft zu mir, passt Generation Nachbarschaft zu mir, passt ein Teamengagement zu mir. Und dann gibt es ja ein Erstgespräch und da guckt man nochmal genau, wo sind genau die Stärken, die Wünsche, wo kann man sich einbringen, wo gibt es vielleicht auch Fähigkeiten, die man erwerben möchte durch ein Ehrenamt. Genau, oder woran möchte man noch arbeiten? Dafür ist auch dieses Erstgespräch eben da. Also ich würde sagen, wer offen ist, wer herzlich ist, wer ein Stück weit auch kommunikativ ist, wer vielleicht auch mal gerne zuhört, kann sich einfach mal melden und dann schauen wir mal.
Und warum würdest du sagen, lohnt es sich, Zeit zu schenken?
Aus ganz vielen Gründen. Also zum einen glaube ich, man kommt so ein Stück weit aus der eigenen Komfortzone raus. Das ist natürlich auch schon ein gewisses Commitment zu sagen, ich möchte jetzt einer älteren Person Zeit schenken, im Idealfall ja auch vielleicht bis zum Lebensende. oder bis die ältere Person ins Heim geht. Und man lernt auch sehr viel über sich und man lernt etwas über eine komplett andere Welt. Also die Welt war vor 60 Jahren eine andere und die Welt heute ist eine andere. Und da gibt es einfach eine ältere Person, die etwas mehr darüber wissen möchte. Und ich glaube, durch ein Ehrenamt kann man sehr, sehr viel über sich lernen. Man kann gewisse Fähigkeiten stärken. Und ein Stück weit gibt es ja auch Gemeinschaften. Ne? Es gibt ja auch viele Freiwillige bei uns. Es gibt eben Stammtische, kleine Treffen für Freiwillige. Also man gewinnt auch ein Stück weit eine Ehrenamtsfamilie, wenn man möchte und dafür offen ist und dafür auch die Zeit hat natürlich. Und genau, und ich würde sagen, Freundschaften sind immer was Tolles. Deshalb, ja, einfach mal reinstarten.
Gibt es so Sätze oder Feedbacks von Teilnehmenden, die du noch im Kopf hast?
Ja, also so ein paar Sachen gibt es. Zum Beispiel etwas über die Motivation der Freiwilligen. Das wird im Erstgespräch spätestens abgefragt. Und da sind die Gründe ganz unterschiedlich. Also manche sagen, sie wollen Entschleunigung, weil sie vielleicht Familie haben und da ist immer ganz viel Trubel. Und dann sich an einem Sonntag mal mit einer älteren Person zu treffen im Café oder auch zu Hause ein Stück Kuchen vorbeibringen, das finden manche echt als entschleunigend, muss man sagen. Manche sagen auch, gerade die, die schon ein bisschen älter sind, die nicht irgendwie 20, 30 sind, sondern vielleicht schon Mitte 50 sind oder Anfang 60, die sagen, die hatten echt ein tolles Leben und das Leben hat es gut mit ihnen gemeint und sie wollen das zurückgeben. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Auch diese Ehrlichkeit und Selbstreflexion, aber auch, dass manche Leute einfach ja eine Ersatzperson brauchen, also auch eine ältere, weil sie eben wissen, ältere Menschen sind voller Weisheiten, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten und manche vermissen das einfach in ihrem Umfeld, weil sie sagen, Großeltern sind nicht mehr da oder sie wohnen woanders und denen fehlt was und deshalb sind sie bei uns da. Das sind so die Momente, die auch bleiben, muss ich sagen. Also es melden sich viele, weil ihnen irgendwas fehlt, sei es ein Ehrenamt, sei es eine ältere Person. Und wenn beides fehlt, dann landen eben manche bei uns.
Ja, Peggy, gibt es eine Sache, die noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, die hier aber noch Platz finden sollte?
Ich würde vielleicht noch mal ein paar Sätze sagen zu den alten Freunden und was wir vielleicht ein Stück weit auch suchen. Also wie ich ja schon auch gesagt habe, bei uns geht es ab 75 los. Das hat auch den Grund, dass viele, die jünger sind, noch ein Stück weit mobil sind. Die können dann vielleicht zu Seniorentreffs gehen oder mal die Cafés abchecken oder am kulturellen Leben noch mal teilnehmen. Aber irgendwann mag man vielleicht nicht mehr das Haus verlassen, man ist sturzgefährdeter, wackeliger auf den Beinen. Und deshalb haben wir so eine gewisse Altersgrenze, weil wir uns als kleiner Verein auch abgrenzen müssen, auch wenn das natürlich nicht schön ist und wir gewisse Leute auch abwimmeln müssen. Genau, wichtig ist auch, dass die Leute keine Demenz haben und keine schwerwiegenderen psychischen Erkrankungen. Wenn so etwas rauskommen sollte, dann verweisen wir immer weiter tatsächlich. Also wir lassen keine Person, die sich ihr Herz greift und uns kontaktiert, ohne einen weiteren Kontakt da, sondern wir nennen immer alternative Stellen. Das ist auch ganz wichtig. Und wichtig ist auch, dass die ältere Person offen ist und auch bereit ist, einer jüngeren Person ihr Haus zu öffnen, ihre Wohnung zu öffnen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und genau, wer das zutrifft und die ältere Person auch alleinstehend ist, alleinlebend ist, dann kann sie sich auch sehr gerne bei uns melden. Dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Und ja.
Peggy, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir im Podcast zu Gast war. Und das letzte Mal war Sunny, eine Kollegin, die Genesungsbegleiterin ist hier. Und ihre Frage an dich ist, wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe wärst du und warum?
Ich wäre, glaube ich, so ein Sonnenuntergangsgelb, leuchtend orange, weil ich glaube, ganz viel Feuer in mir trage und auch so diese Begeisterung, die ich habe, gerne weitergebe, wie so eine Fackel oder wie so ein Sonnenuntergang. Genau. Ja, deshalb wäre ich so dieser Farbübergang. gelb in Richtung leuchtend orange.
Welche Frage möchtest du denn der nächsten Person stellen?
Falls die Person über ihre Profession sprechen sollte, dann würde ich sie gerne fragen, was begeistert sie so sehr daran?
Und wenn sie nicht über ihre Profession spricht?
Welche Leidenschaften die Person hat, so ganz allgemein gesprochen.
Ja, liebe Miki, danke, dass du hier warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit.
Sehr, sehr gerne und danke für die Gelegenheit.
Und wenn ihr etwas mehr über den Verein erfahren wollt, guckt gerne in die Shownotes. Da werde ich die Webseite verlinken und vielleicht denkt sich der eine oder die andere ja auch, das wäre was für mich. Dann schaut da.
Das wäre richtig toll.
Und wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen, Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Ihr könnt uns auch Rückenwind schicken, indem ihr uns eine Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.